Radio 1. Vorspiel. Auf den letzten Drücker.
So, da sind wir. Die letzten Unstimmigkeiten mit dem Künstler noch schnell geklärt. Entschuldigung. Gestern Abend noch hat er ein Konzert in Warschau gespielt. Heute Abend spielt er im Akut macht neu. Rafik Bhatia ist in der Stadt und jetzt bei Radio 1 zu Gast. Der New Yorker Musiker und Produzent hat indische und ostafrikanische Wurzeln. Und er ist seit 2014 Mitglied bei der Band Son Lux, über die er mit Musikern wie Lord und Sufjan Stevens zusammengearbeitet hat. Und nun ist er mit seinem eigenen und selbstproduzierten Album Breaking English auf Tour. Er macht Station bei uns im Babylon und ich freue mich sehr. Welcome, Rafik. It's a pleasure to have you on the show.
Thank you so much for having me.
Oh, no, you're more than welcome. I mentioned you just came in from Warsaw, so which was, if I got all the informations right and don't mess it up in my head, the kickoff to your tour in Europe, true?
That's correct.
How was the show?
It was really, really special. They gave us a very warm welcome and it's very exciting to be out here performing this music with this very exciting band featuring Ian Chang on the drums and Jackson Hill on bass, and everybody's doing electronics as well. And we've been sort of slowly developing a language together as a unit, and it's great to be able to continue to explore the potential of that in the context of this tour.
Yeah, fantastic. I'm glad to hear that. Also, Warschau hat super funktioniert, war ein schöner Kickoff, ein schönes erstes Konzert für seine Termine in Europa. Und er hat es schon vorweggenommen, er ist nicht alleine auf der Bühne, um seine Songs umzusetzen. Er hat Ian Chang dabei, den kennt man auch von Son Lux, der ist Schlagzeugspieler, und Jackson Hill am Bass. Und you must be so used to be touring. I figured that with Son Lux you've been touring recently or throughout the last years regularly, North America, Asia, Europe. Do you have a very favorite place where you especially look forward to go to when touring?
Oh, well, I have to say Berlin.
No,
since we're
come
here.
On. No, you don't have to say Berlin.
No, I'm
is
just
it
kidding.
Really?
It's we do love Berlin, actually. Our first show as Son Lux was in Berlin, actually. And so it's a very special place for us. We've found over the years that oftentimes the first time, because we're traveling so much and it's a different city every day and it's a really transient experience.
Yeah.
But over time, eventually we land in a place the second or third time, and then we have a day off or we have time during the day to go explore and soak up a bit of the city. And Berlin, fortunately, has been one of those places where we've been able to spend some time over the years. And it really is beautiful every time we get to be here.
Lovely to say that.
It could seem disingenuous because we're sitting here in Berlin, but I do mean
if
that
it's the truth. I mean, I would not invite you to lie on air. You know, it's I trust you. I look in your eyes and I really believe you. Okay, er ist so viel auf Tour unterwegs und ich will natürlich immer überhaupt nicht auf Berlin raus. Ich würde so gerne mal wissen, was es noch für andere geile Städte gibt, die Musiker toll finden, weil er reist ja mit Son Lux zum Beispiel regelmäßig durch Nordamerika, Asien und eben auch Europa quer durch. Und trotzdem mag er Berlin total gerne, hat aber auch einen sehr schönen Grund dafür geliefert. Er hat gesagt, Son Lux war ja mal ein Solo-Projekt und als das aufgestockt wurde zur dreiköpfigen Band, haben die ihr erstes Konzert in der Tat in Berlin gespielt und das hat ihm gleich rundrum total gut gefallen. Stadt, Konzert, alles war total toll und er hat gesagt, er ist viel unterwegs und das funktioniert für ihn so, dass er Städte natürlich regelmäßig besucht. Er ist oft 2-3 Mal da, hat nie Zeit, sich irgendwas anzugucken, und wenn er dann Glück hat, bei einem der nächsten Besuche, dann versucht er immer ein bisschen Zeit einzuplanen und so arbeitet er sich so seinen Weg durch die einzelnen Städte und lernt immer mehr kennen. Aber er hat gesagt, in Berlin haben sie es wirklich schon sehr oft geschafft, ein bisschen Freizeit einzuplanen. Und deswegen kennt er die Stadt ein bisschen und mag es und freut sich, immer wieder herzukommen. It's been a while since you worked on solo material, as you have been so busy with other projects like having the band, writing albums, regular ones and soundtracks and working with other artists. And what's the story of this solo album? Like, when did you start working on it? Was there a plan for it? Did it just happen? You wrote the songs and discovered, oh no, they're not working for the band, I have to release them solo, or what's the story?
Well, it's interesting because sometimes appearances are not all that they seem, in that I've actually been working on this album the entire time since the last solo release, which was almost more than five years ago
2012
now. It's been some time since I've publicly presented any of my own music, but I've been challenging my own vocabulary quite a bit since those 2012 records came out, because on those releases, which were my first, I was really interested in a couple of centering kind of ideas, one of which was the sort of ephemeral, indescribable quality that music has when you can feel people coming to an agreement in music in real time, spontaneously through improvisation. And that's something that's so hard to bottle and to capture without kind of creating the conditions for people to seize a moment in time. And the other thing that I was really interested in is the sort of sculptural potential of sound using the studio as an instrument or as a platform for kind of manipulating and twisting sounds into strange and unfamiliar forms and very evocative forms. And those two ideas seem so in opposition to each other, and yet I was very bent on trying to figure out a way to reconcile them. And so one of the things that's really exciting that I stumbled across in that process was that once you commit an improvisation to a recording, it's no longer indeterminate. It's kind of, you have bottled it by recording it. And then once you do that, the feeling is captured, but the constraints of time are removed. So you can keep sculpting the sound around it. You can develop texturally and sonically ideas around it that have that sculptural quality, but also have that ephemeral, momentary kind of burst of energy. And so
I think I got it. Okay.
So that was sort of the launching point for this new album, Breaking English, which really, in order to capture the potential of the reconciliation of those two ideas, I knew that I needed to learn how to become a producer and make music that came from that studio vantage point. And the problem was that I had no idea how to do that from a technical standpoint. I just had very high standards.
So you had to develop your skills in order to finish the album that you had in mind for a lot longer time. Let me see if I get through translating all that.
Yeah.
Also, er hat 2012 schon was veröffentlicht und das ist umso interessanter, als seine neue Platte von ganz, ganz vielen Journalisten als Debüt bezeichnet wurde, was eben einfach nicht stimmt. Es gab schon zwei Sachen, die er 2012 rausgebracht hat, Yes I Will und Strata nämlich, und die Frage war, warum hat es jetzt so lange gedauert? Er war natürlich busy mit Son Lux und anderen Geschichten irgendwie, aber warum trotzdem 6 Jahre bis zur nächsten eigenen Platte? Und er hat ein bisschen ausgeholt und was erklärt, ich versuche das mal ein bisschen einzudampfen. Er hat gesagt, im Prinzip hat er seit 2012 nonstop an dieser neuen Platte gearbeitet und hat dann für sich erstmal verstanden, dass sich seine früheren beiden Veröffentlichungen um sehr unterschiedliche Arbeitsweisen gedreht haben. Er hat irgendwie gesagt, es ging darum, dass so dass irgendwie improvisiert wird bei der einen Platte, dass improvisiert wird und es ihm sehr darum ging, dass die beteiligten Musiker gleichzeitig irgendwie denselben Punkt in der Musik erreichen, so ein gemeinsames Momentum, und da hat er sehr viel an den Details gefeilt. Und bei der anderen Platte ging es ihm so ein bisschen mehr darum, hat er im Nachhinein verstanden, dass er versucht hat, aus diesen Soundtexturen irgendwie so bildhauerisch irgendwie noch was anderes rauszuholen, und er fand diese beiden Arbeitsansätze sehr gegensätzlich und hat versucht, die irgendwie auf der neuen, dann dritten Platte zu vereinen, und hat dann festgestellt, er muss sie dafür selbst produzieren und konnte das nicht gut genug und musste deswegen erstmal im Prinzip warten, bis er sich diese Skills oder diese Fähigkeiten als Produzent drauf geschafft hat, was er inzwischen geschafft hat, um eben diese neue Platte nicht nur selber zu schreiben, sondern auch selber zu produzieren. Wir hören da jetzt rein. So, also weil Text ist geduldig und die Musik spricht für sich selber, wir hören rein in Breaking English von Rafiq Bhatia. Hier ist daraus Hoods Up.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Rafik Bhatia war das mit seiner Musik. Hoods Up heißt dieser Song. Breaking English, sein neues Album, mit dem ist er auf Tour. Mehr davon gibt's heute Abend im Akut. Aber erstmal haben wir ihn ja noch hier sitzen und können ihn noch ein bisschen was fragen. A fan called your music or your work being a master of textures. And I think that's a very, very good description. And textures is also a word that you used before to explain it. What's first? A real sound that you like to work with, or a sound that you have in mind that you want to somehow create?
That's a very good question. I think it actually really depends on the situation. It happens both ways. You know, sometimes there's an aspect of a real sound that I'm really interested in. Mm-hmm. But then there are other aspects of that sound that I imagine differently. So, for example, the drums on that last song that we were listening to, that's Ian Chang performing that part, the first half of the song, live in one take. And it was this magical moment in the studio that I was talking about, has that ephemeral quality where you can hear him making the decisions. And it's actually so palpable, in part because you can hear him vocalizing and his breathing and stuff like this.
Yeah.
And I've played with Ian many, many times at Sunlux, and I know that he does this. And sometimes it has made its way into recordings in little ways. But on this one, I decided that I would actually go the extra step of putting a mic on his face. And so
to record what you know he's doing anyway.
Yeah. And so there's this thing there where you simultaneously feel like you're in the drummer's seat because of that. But on the flip side, I used a bunch of signal processing techniques to make the drums feel sort of gargantuan and like they have this extra struggle in them or this extra violence in them that is not very natural. And so that, you know, it's that kind of thing a lot of times where there's some aspect of it that gets stretched into unfamiliar territory. And oftentimes that has to be balanced by providing another aspect that gives you greater intimacy.
All right, I see. Meister der Texturen wird er von seinen Fans auch gerne genannt. Das ist umso spannender, als er selber vorhin in der Beschreibung seiner Arbeit schon das Wort Texturen verwendet hat. Ich fand es auch überhaupt eine sehr passende Beschreibung, schon bevor ich ihn getroffen habe, und wollte wissen, hat er erst so einen realen Sound, den er irgendwo hört und wo er denkt, da würde ich gerne einen Song draus machen, oder hat er erst so eine Vision von, wie irgendwas klingen sollte, und bastelt dann im Studio so lange mit irgendwas rum, bis er diesen Sound quasi künstlich hergestellt hat. Und er sagte, er mag diese Frage sehr, er arbeitet wirklich auf beiden Ebenen. Es geht halt einfach so ein bisschen darum, unterschiedliche Aspekte aus einem Sound rauszuholen. Und oftmals ist das so, dass ihm Teile von einem Sound, den er irgendwie hat, gut gefallen und andere Teile nicht. Und er ist in der Lage und sieht das auch so als seinen Job, das dann zu verändern. Er hat ein schönes Beispiel gegeben, der vorhin schon erwähnte Ian Chang, der auch als Schlagzeuger heute Abend dabei ist, der hat auf dem Song, den wir gerade gehört haben, auf dem Hoods Up, auch live Schlagzeug gespielt, zumindest in der ersten Hälfte des Liedes, und das hat er in einem Take gespielt, und da hat Rafik gesagt, es war total klar, er lässt das so stehen, aber für die zweite Hälfte des Songs wollte er das verändern, und er hat gesagt, Ian ist halt ein Schlagzeuger, den hört man atmen. Und man hört auch quasi, wenn man ihm genau zuhört und weiß, wie er arbeitet, dass er live beim Spielen gewisse Entscheidungen trifft. Und das wollte er auf der einen Seite einfangen und auf der anderen Seite in diversen Arbeitsschritten halt irgendwie verändern. So, und das hat er auch gemacht. Und das erklärt vielleicht so ein bisschen das vielschichtige Arbeiten, was er macht. Well, what shall I ask you? There's so many more questions and we don't have that much time. Maybe we go for what's the album title about, to ask a maybe simple and obvious one, but maybe not. So why is it Breaking English? What's the story behind it?
So it's a bit of a play on broken English,
yeah.
Which is the term that's used when somebody's... it's often used in reference to immigrants who don't speak English as a native language and are struggling to put the pieces of it together. And there is actually a story that I like to tell that sums up where breaking English comes from more so. And it's that I went with my family a few years back to India, which is our ancestral home, you mm-hmm. know, three generations ago. My family's from there. And my parents wanted me to see the furthest back that we can trace our heritage. And it was a really amazing trip in a lot of ways. But we also did a lot of touristy kind of things, one of which was to go to see the Taj Mahal. And
of course,
on the way to the Taj Mahal, we started seeing all these signs in English, and they were advertising shooting ranges. And we were, you know, we knew that they were targeted at Western tourists. And I was thinking, you know, what, why shooting ranges? Do they think that Americans are so obsessed with guns? You know, like, I could see why they might think that, but why would we have so many of these near this tourist site? And I realized after a few minutes that, you know, my dad and I realized after a few minutes that it was a scenic overlook where you could shoot photographs.
Shoot photos. Oh, God. Yeah.
And so we had this laugh about this. And then my dad turns to me very seriously and asks, he's like, you know, pretty soon there are going to be more people from outside of the West who speak English than there are people in the West. And at that point, who gets to decide what's a proper use of English?
Oh, yeah, right. Yeah, yeah, true.
And so, you know, there's this fear surrounding immigrants, and particularly, you know, in the States and elsewhere, Muslim immigrants, which my parents were. And it's this kind of, it's owning the breaking of English.
Like, yeah, true.
We're
what
here,
a good story.
And we're presenting things in a different way, and it's not the way that the news often portrays us to be, kind of a part of society, but we're doing things and we're representing who we are in ways that are unique and true to where we come from, and also true to our experience in the countries that we grow up in, which for me is America. And so that's a big part of it. And the other part is just that when you have something difficult to say, your voice breaks. So
okay. See, I don't think I can translate the whole story, but let me cut the India shooting range part, because that's a very good one to explain that. Warum heißt die Platte Breaking English? Ich habe auch sofort an Broken English gedacht. Marian Faithful Albumtitel, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich bei uns. Aber auf alle Fälle hat er gesagt, richtig, es heißt auch Broken English und bezeichnet ja das, was nicht Native Speaker, also nicht Muttersprachler, im Prinzip falsch machen, wenn sie Englisch sprechen. Und er hat, ich habe es eingangs erwähnt, unter anderem ja auch indische Familienwurzeln, und seine Eltern haben ihn mit nach Indien genommen, um die Familie kennenzulernen und auch ein bisschen das Land kennenzulernen, in dem diese Familienwurzeln liegen. Und natürlich haben sie auch ein bisschen Touristengedöns besucht, unter anderem das Taj Mahal. Und da hat er rundherum so viele Schilder gefunden, auf denen irgendwie stand Shooting Range. Also da hat er natürlich gedacht, klar, das sind diese Dinger, wo Amerikaner Schießübungen machen. Warum haben die das in Indien in der Nähe vom Taj Mahal? Sind die bekloppt? Die denken wahrscheinlich, amerikanische Touristen können nicht ohne Gewehre irgendwie. Bis dann klar geworden ist, dass dieses Schild für was ganz anderes steht, nämlich das hat markiert, dass das Stellen sind, an denen man als Tourist besonders gut Fotos shooten, also aufnehmen kann. Und er hat gesagt, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass es richtiges Englisch-Klassisches wie in der Schule gibt, dass aber immer mehr, je mehr die Welt zu tun hat mit Immigranten und Menschen, die ihre Heimat verlassen, und wenn man dann halt irgendwie zum Beispiel Englisch als Fremdsprache lernt und ein Großteil der Menschen, die eben nicht Muttersprachler sind, Begriffe anfangen falsch zu nutzen, wird sehr, sehr interessant, weil dann gibt es neben dem regulären Englisch nämlich auch noch quasi so ein paralleles Englisch, und darauf bezieht sich der Albumtitel. So, wir müssen kurz noch in die Platte reinhören. Wir hören noch einen kleinen Moment von Before Our Eyes von Rafik Bhatia. Und Bhatia, jetzt habe ich es doch noch falsch gesagt, und der spielt heute Abend im Akut zusammen mit Familienvater. Los geht's um 8, drum schicke ich ihn jetzt auch los. Abendkasse 15 Euro. Thank you so much.
Thank you.
You're more than welcome.